Stelle im dritten Band, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, wo der Marx sagt, die Kapitalisten haben ein Interesse daran, sich hinter ihrer Tätigkeit einen lauen Dunst vorzumachen. Die Arbeiter machen sich zwar auch vielleicht einen lauen Dunst vor, aber für die ist es schädlich, dass sie das tun. Und das, was du falsches Bewusstsein nennst, ich sage da gleich noch was dazu, für die beiden Seiten dieses Verhältnisses ein bisschen unterschiedlich ausfällt, das liegt an den Mitteln, die beide Seiten haben, der anderen Seite ihre Probleme aufzuhalten. Es ist ein kleiner Unterschied, ob man unter der schrecklichen Bedrohung leidet, dass möglicherweise der eigene Betrieb, wenn man nicht rationalisiert und nicht die Produktion umstellt, pleite geht, in der eigenen Belegschaft und in den Leuten, in denen man, die man da beschäftigt und die man da zur Anwendung bringt, eine Manövriermasse zu haben, mit der man umgehen kann, um diese Gefahr abzuwenden. Der ganz grundsätzliche Unterschied, ich habe ja auch nicht behauptet, dass die Rechnung für alle Unternehmen aufgeht, das war gar nicht mein Argument. Ich habe gesagt, die Differenz besteht erstmal ganz grundsätzlich darin, dass im einen Fall die Arbeit, die man selber bringt, den Reichtum auf der anderen Seite produziert und für diejenigen, die arbeiten lassen, die die Produktion kommandieren und einrichten und definieren, was da gemacht wird und von wem und wie viel, dass sie in den Leuten, in der Arbeit der Leute, die sie beschäftigen, das Instrument ihrer Bereicherung praktisch verfügbar haben. Dass das dann nicht immer aufgeht, das wird schon so sein. Und ich will auch nicht behaupten, dass es ausgeschlossen ist, dass auch ein Unternehmer, wenn die Gesellschaft getrennt von seinem privaten Interesse nachdenkt, zu vernünftigen Urteilen über das kommen kann, was er da treibt. Das war ja auch gar nicht mein Problem. Ich wollte nur sagen, die Differenz in der Stellung zu diesen Notwendigkeiten hängt schon sehr daran, ob man prinzipiell zu der Bilanz kommen muss, sachlich betrachtet, dass alle Rechnungen, die man anstellt, mit der eigenen, was Marx Revenuequelle nennt, mit der eigenen Geldquelle, dass alle diese Rechnungen eigentlich Rechnungen mit einem Verhältnis sind, in dem man nichts in der Hand hat. Das ist, wenn ich sage, die Kritik an der Produktionsweise ist eine vom Maßstab der Frage, was bringt die eigentlich als Verhältnis von Aufwand und Ertrag bezogen auf die Verrichtung der gesellschaftlichen Arbeit. Dann ist es einfach erstmal ganz billig so, dass diejenigen, für die dieses Verhältnis von Aufwand und Ertrag ganz prinzipiell negativ ausfällt, erstmal diejenigen sind, die arbeiten müssen und die Arbeit machen. Und auch wenn ein Unternehmer pleite geht, findet es eigentlich selten statt, dass er sich dafür entscheidet, stattdessen lieber ans Band zu gehen. Da wird er schon auch gute Gründe für haben. Deswegen nochmal, vielleicht mal, wenn du das vierte Kapitel angesprochen hast, was meint Marx eigentlich mit einem notwendig falsches Bewusstsein sagt. Der meint damit Folgendes. Ich will das notwendig erklären, was er damit sagen will, und das falsch. Ich bin eingestiegen mit dem allen hierzulande selbstverständlich bekannten und wahrscheinlich auch persönlich vertrauten Phänomen. Ja, wenn man nicht gerade ein Kind aus Unternehmerfamilie ist und nicht gerade ein Stück Reichtum geerbt hat, sondern zum Großteil der Leute gehört, die aus eigentumslosen Verhältnissen kommt, dann weiß man, dass die einzige Art und Weise, an seine Lebensmittel zu kommen, der ist, einen Job zu finden, in dem man halbwegs so viel Geld verdient, dass man über die Runden kommt. Diese Notwendigkeit ist hierzulande als eine Sorte Zwang organisiert, die es den Leuten aufnötigt, aber auch ihnen gegenüber als Angebot entgegentritt, sich darum zu kümmern, das müssen sie nämlich, das dürfen sie aber auch, deswegen heißt das Ding auch Freiheit, sich darum zu kümmern, dass sie an eine solche Geldquelle kommen. Diese Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, dass man an eine Geldquelle kommt. Mit diesem praktischen Standpunkt steht man in einem doppelten, widersprüchlichen Verhältnis zu den Geldquellen, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und dieses doppelte, widersprüchliche Verhältnis besteht darin, dass man auf der einen Seite auf diese Geldquellen, die man selber nicht hat, also von anderen geboten bekommen muss, im Verhältnis der Abhängigkeit und des Angewiesenseins steht. Wenn man sagt, ich suche mir auf dem Arbeitsmarkt einen Job, dann redet man eben darüber, dass man selber nicht das Subjekt des Arbeitsmarkts ist, sondern einer, der Angebote der anderen Seite vorfindet und sich umgucken muss, wie er sich darin unterbringt. Und zugleich, und im Widerspruch dazu, erscheint dann dieses Angebot tatsächlich als die, eine andere gibt es ja nicht, Lebensbedingung, die sich einem halt bietet. Und dieses doppelte Verhältnis von Abhängigkeit einerseits, wo die andere Seite, die einem da was anbietet, durchaus ins Bewusstsein tritt als, naja, steht einem eine Macht gegenüber. Wenn die spanischen Abiturienten nach Deutschland auswandern oder umziehen, weil es wegen der Krise in Spanien keine Arbeitsplätze mehr für Akademiker oder ausgelernte Studenten gibt, dann machen sie genau das. Dann folgen sie dem Zwang des Kapitals. Das Kapital sagt, in Spanien produzieren lohnt sich für uns zurzeit nicht. Gibt es nichts. In Deutschland lohnt es sich, da gibt es eine Nachfrage, bitteschön, zieht gefälligst durch einen halben Kontinent, dann findet ihr vielleicht was. Darin manifestiert sich eine Sorte Abhängigkeit, aus der erkennbar wird, dass die Bedingungen der eigenen Lebensführung überhaupt nicht in der eigenen Gewalt liegen. Und gleichzeitig ist es selbstverständlich, die eigene Leistung und die eigene Tätigkeit dann aber auch das Umziehen zu machen und sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu suchen, und vielleicht findet man ja sogar einen. Der berechnende Umgang mit Abhängigkeit ist eigentlich das, was der Marx kritisieren wollte, als er gesagt hat, es gibt im Kapitalismus ein notwendig falsches Bewusstsein. Der berechnende Umgang mit Abhängigkeit, der die Frage gar nicht mehr so recht stellen will, ob die Abhängigkeiten, auf die man sich da berechnen bezieht, eigentlich wirklich sowas wie Naturgegebenheiten sind oder eben nicht gesellschaftliche Verhältnisse, die es zu kritisieren gibt, wenn an diese Abhängigkeiten nicht passen. Und das Zweite, die zweite Erfahrung, die im Prinzip noch jeder Arbeitnehmer so irgendwann im Laufe seines Lebens macht, könnte einem durchaus auch zu denken geben, dass diese ganzen Berechnungen, die man da anstellt, gerade die Krise beweist das ja gerade ganz wunderbar, die ganzen Berechnungen, die man da anstellt, eigentlich ziemlich haltlose Veranstaltungen sind, weil ob es die Angebote der anderen Seite auf die man da, mit denen man da rechnet, überhaupt gibt und wenn ja auch zu den Konditionen, wie man sie haben will, hat man eben nicht in der Hand. Und da sind, das Ganze jetzt mal auf die andere Seite bezieht, auf die Unternehmen, auf die Macht, sag ich mal, die Macht des Kapitals, ja, die machen Fabriken auf und zu. Die sagen, ja, Opel in Deutschland lohnt nicht. Dann ist die Belegschaft von Opel konfrontiert mit der Tatsache, dass eine Lebensgrundlage, die sie bis gestern hatten, weg ist. Und aus dieser Tatsache, dass eine Lebensgrundlage, mit der man bisher kalkuliert hatte, schlicht und einfach von einem Tag auf den anderen weg ist, kann man unterschiedliche Schlüsse ziehen. Der eine Schluss, der sich hierzulande eingebürgert hat und den ich für schädlich halte für diejenigen, die ihn machen, ist der zu sagen, da müssen wir uns umso mehr darum kümmern, dass die Unternehmer uns Gelegenheit zum Arbeiten geben. Dann macht man dem Kapital Angebote, das hat ja der Gesamtbetriebsrat von Opel auch getan, dem Unternehmen Angebote und sagt, wir machen Lohnverzicht, wenn ihr den Betrieb aufrechterhaltet. Das ist nach mehreren Seiten hin faktisch Unsinn. Erstens geht es gar nicht, mit Lohnangeboten Arbeitsplätze zu sichern. Es geht einfach deswegen gar nicht, weil der Grund dafür, dass der Betrieb rote Zahlen schreibt, ja gar nicht die Höhe der Löhne gewesen ist. Der Grund ist die Überproduktion, die Überakkumulation im Automobilsektor, also der äußerst effektive Einsatz der Arbeitskraft zur Produktion von Autos. Und zwar so viele, dass dann am Ende die nicht mehr alle absetzbar waren. Dafür kann der Arbeiter gar nichts und dagegen kann er aber auch nichts. Er kann natürlich sein Unternehmen das Angebot machen, du kannst mich die nächsten Jahre für 5% weniger beschäftigen. Aber eine Garantie dafür, dass das seinen Arbeitsplatz sichern, hat er nicht, weil er ist ja gar nicht das Subjekt der Arbeitsplatzsicherung. Die andere Seite, um das nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die andere Seite hat es da insofern von vornherein leichter, als sie ja tatsächlich mit ihrer Herrschaft über die Produktion und über die Arbeit eine Manövriermasse hat, mit der sie ihre Kalkulation neu organisieren kann. Und damit ist nicht behauptet, das geht für jeden auf. Und damit ist auch nicht behauptet, das ist widerspruchsfrei, aber so viel soll schon behauptet sein. Die Leidtragenden aller Probleme, die das Kapital mit sich hat, und erstmal nicht die Kapitalisten, sondern die Proleten. Ich habe jetzt was über Notwendigkeit gesagt. Die Notwendigkeit des Bewusstseins liegt erstmal schlicht darin, dass es eine Art ist, über die Verhältnisse nachzudenken vom Standpunkt des eigenen praktischen Interesses. Vom Standpunkt des eigenen praktischen Interesses erscheint es tatsächlich so, als wäre Geld ein Mittel für die Finanzierung des eigenen Konsums und als wäre die Arbeit ein Mittel dafür, dass man selber an das Geld kommt, von dem man leben kann. Und mit erscheint meine ich nicht, das ist bloß eine bloße Einbildung, sondern so ist es ja auch tatsächlich organisiert. Es ist ja tatsächlich so organisiert, dass man anders nicht an Geld kommt. Und der Fehlschluss, man mag es mit falsch, der Fehlschluss ist, weil ich dieses Mittel als mein Mittel brauche, deswegen ist es auch eins. Und das Argument, was ich hier eigentlich loswerden wollte in verschiedenen Abteilungen war, der Wahnsinn am Kapitalismus ist, dass die Leute auf Mittel verpflichtet sind und gezwungen sind, Sachen als Mittel zu gebrauchen, die gar nicht ihren sind. Die Mittel für einen ihnen feindlichen Zweck sind, aber weil sie keine anderen haben, deswegen müssen sie die nehmen, die es gibt. Und darüber kann man dabei stehen bleiben, sich immer zu beschweren, dass diese Rechnungen immer nicht aufgehen. Oder man kann, das wollte das Marx-Zitat von vorhin eigentlich sagen, oder man kann sich mal überlegen, ob es nicht an mich auf Dauer zu anstrengend und auch zu schädlich ist, sich immer wieder und immer aufs Neue und mit immer neuen schlechten Erfahrungen und Beschwerden über die da oben auf Verhältnisse einzulassen, in denen man auf Mittel verpflichtet sind, die einem nichts nützen, sondern im Gegenteil lauter Schäden eintragen. Also mit Marx meint, mit notwendig meint Marx überhaupt nicht, die Leute müssen so denken in dem Sinne von, da kann man sich nicht auch richtige Gedanken drüber machen, sondern ich sage, die Notwendigkeit kommt erstmal aus dem, wie das Zeug einem praktisch entgegentritt. Und dann fällt einem dann schon mal auf, ja, Geld, klar, Mittel. aber immer nicht da. Ja, wenn es ein Mittel wäre, müsste es doch da sein, oder? Ist es aber nicht. Woran liegt das? Und nichts, was man an Urteilen über den Zweck der Produktion und die Art und Weise, wie die Arbeit da drin vorkommt, sich erschließen kann. Nichts davon ist nicht jedem zugänglich, der mal zu seinem eigenen praktischen Interesse ein bisschen geistig auf Distanz steht und sagt, was habe ich da eigentlich zu tun? Stimmt das eigentlich überhaupt, das, was ich immer denke, was ich da bisher drüber gedacht habe? Trifft das Urteil, Geld ist doch eigentlich ein nützliches Mittel für Konsum, ich habe bloß immer zu wenig dazu. Trifft das eigentlich überhaupt die Sache? Und da war, und da bin ich mit Marx sehr einig, der Marx der Auffassung, dass es gerade diejenigen, die die Geschädigten dieser Produktionsweise sind, gut anstünde, wenn sie sich mal solche Gedanken machen würden. Oder würde ihnen vielleicht manches erspart bleiben an schlechten Erfahrungen, die ihnen die Oberen immer einhandeln. Zu.
Ich habe eine Frage einmal zur Geldtheorie, also zum ersten Kapitel zum Bezug des Geldes. Welche Geldtheorie überhaupt gehandelt? Weil Geld kann ja als Tausch, Wert, wechselvoll sein. Und ich hatte das.
Nochmal von vorne.
Also, ja, erstmal zu, welche Theorie des Geldes im ersten Kapitel überhaupt zu gehandelt liegt. Weil da wurde eine bestimmte Sichtweise auf Geld, die jetzt schon vom System quasi präsentiert ist, dargestellt, aber nicht. Zum Beispiel Geld als Tauschwert, wie es im Ursprung der Geldtheorie eigentlich.
Geld als was?
Als Tauschwert einfach. Also dass man quasi nicht mit dem Dekatur in den Diskurs, sondern geht etwas in der Hand hat, wo wir dann schneller in Bedürfnisse befriedigen angehen. Und da war mir halt nicht klar, was für eine Art von Geld gesprochen wird. Und ich glaube, so wird über Geld allgemein gesprochen. Und dann die zweite Frage wäre, solche, also der ganze Vortrag war sehr konzentriert auf Produktion von materiellen Dingen. Mhm. Und ich habe mich ganz gefragt, wie passt da Arbeit rein, zum Beispiel Werttätigkeit, Erhaltung und ja, solche Sachen eben, wo am Ende kein Produkt steht. Also diese Theorie, dass am Ende in einem materiellen Produkt steht, ist ja, also ich kann das nicht anwenden auf die heutige Zeit einfach, weil die Arbeitswelt einfach ganz anders aussieht. Die Arbeit ist jetzt nur
okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das akustisch habe. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Hören, deswegen müsst ihr immer ein bisschen schreien. Ob ich die erste Frage richtig verstanden habe. Vielleicht nochmal so. Wenn du fragst, was für eine Sorte Geld, war das deine Frage? Was für eine Art Geld?
Ja, welche Geldtheorie überhaupt? Also Geld ist eher so ein Abstraktum, das irgendwo auf dem Konto liegt und selbst arbeitet? Oder eben Geld ist eigentlich...
Ja, Geld arbeitet. Geld ist erstmal eine Quantität demjenigen, dem es gehört, also dessen Eigentum es ist, Zugriffsrecht auf alle nützlichen Gegenstände der Gesellschaft. Die nützlichen Güter, die in dieser Gesellschaft existieren, die hier auf die Welt kommen, kommen als Privateigentum, werden als Privateigentum produziert, sind Eigentum einer Firma, eines Unternehmens, eines Handels, egal. Und der Zugriff auf diese Gegenstände, das Zugriffsmittel auf diese Gegenstände, das ist Geld, Verfügungsmacht. Jemand, der über ein Quantum von diesem materiellen Ding verfügt damit sozusagen über das Recht, jedes Ding, Ding zu kaufen, was es gegen Geld zu kaufen gibt. Das ist, das ist erstmal das, was Geld ist. Eigentum. Eigentum in quantitativer Form. Nicht Eigentum, nicht an einer bestimmten Sache, nicht an einem bestimmten nützlichen Gegenstand, sondern auch Eigentum an dem Mittel, an dem gesellschaftlich allein gültigen Mittel, an alle Gegenstände heranzukommen. Gesellschaftlich allein gültig will schon auch sagen, das ist ein Rechtsverhältnis zwischen demjenigen, der diesen Geldschein in der Tasche hat und demjenigen und diesem Geldschein. Die einzige Art und Weise, kannst du auch so ausdrücken, die einzige Art und Weise hierzulande in einer kapitalistischen Ökonomie ist die einzige Art und Weise, an nützliche Gegenstände ranzukommen, jedenfalls gesellschaftlich organisiert, das sehen wir jetzt von Ausnahmefällen an, ist die, demjenigen, der diese Gegenstände in seiner Firma produziert hat, für diese Gegenstände ein bestimmtes Quantum dieses Zugriffsrechts rüberzuschieben. Das heißt, einerseits mit Geld, je nachdem, wie das in Quantität bestimmt ist, kann man auf alles zugreifen. Das heißt umgekehrt, der Zugang zum Reichtum läuft auch nur so, dass man sich erst in die Verfügung über Geld bringen muss, um dann Zugriff auf irgendwas zu haben, was man der Sache nach braucht. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, wie das Geld trennt zwischen Arbeit und Konsum. Die Arbeit, die gemacht wird, das ist auch im Kapitalismus so, vergegenständigt sich zunächst mal irgendeinen nützlichen Gegenstand. Aber ob dieser Gegenstand in dieser Gesellschaft tatsächlich nützlich ist, in irgendeiner Weise in Gebrauch genommen wird, das heißt ja nützlich, in irgendeiner Weise in Gebrauch genommen wird, hängt gar nicht daran, dass es das Ding jetzt gibt, sondern hängt daran, dass derjenige, der das als sein Privateigentum produziert hat, in der Lage ist, dieses Stück gut zu verwandeln in eine Geldsumme. Dann ist aber auch dieses Ding selber, das man da produziert, das man übrigens Marx so nach dem Waage spricht, dann ist aber auch der Witz an diesem Ding selber gar nicht einfach seine Gebrauchsgestalt. Dann liegt es der gesellschaftliche Nutzen davon, dass das hergestellt worden ist, gar nicht darin, dass jetzt dieses Ding existiert und irgendjemand da sagt, bräuchte aber jetzt mal ein Auto, dann kriegt das dann. Sondern zwischen dem gesellschaftlichen Bedarf und dem Auto steht die Notwendigkeit der Verwandlung des Dings in Geld. Und das heißt dann eben, der Bedarf kommt auch nur so weit zum Zuge, wie er über Geld verfügt. Deswegen gibt es Bedürfnisse, die nicht bedient werden, Notwendigkeiten, die nicht erledigt werden, bis hin zu, dass die Leute keine Wohnung finden, weil sie den Preis für die Wohnung nicht bezahlen können. Und umgekehrt auch die Produktion von lauter nützlichem Zeug, wo dann hinterher gesagt wird, ist zu viel, gäbe zwar Bedarf, aber die Bedarf haben, haben kein Geld, also man kann es nicht verkaufen. Das Zusammenkommen, sag ich mal, das Zusammenkommen von Bedürfnis und Produktion ist geknüpft an die eigenartige Bedingung, dass dieses Zusammenkommen nur gelingt, wenn es stattfindet als Erwirtschaftung eines Geldertrags für den Eigentümer. Und das ist deswegen unsinnig und unvernünftig und auch ein unzweckmäßiger Umgang mit gesellschaftlicher Arbeit. weil es ganz grundsätzlich die Frage dessen, was produziert wird, gar nicht an dem orientiert, was die Gesellschaft insgesamt in welcher organisatorischen Form auch immer entscheidet, was sie haben will. Übrigens kann man dass das so ist, das kann man auch noch an anderen Sachen sehen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es bis vor ein paar Jahren Abteilungen der Produktion gab, wo die politische Gewalt gesagt hat, das machen wir nicht davon abhängig, dass irgendein Kapitalist sagt, das finden Sie jetzt lohnend. Wir wollen ein wirklich gebrauchswertorientiert, wir wollen ein national durchorganisiertes Verkehrssystem. Und wenn wir das den Kapitalisten überlassen, ob sich gerade die Strecke zwischen Münster und Bremen für sie lohnt, dann kommen wir vielleicht gar nicht zustande, also bauen wir eine Eisenbahn. Und dann machen sie das Zustandekommen dieser Eisenbahn und ihren Betrieb und ihre Aufrechterhaltung nicht davon abhängig, dass jedes kleine Stück Schiene, wo vielleicht nur dreimal in der Woche die Oma ihre Enkelin besuchen fährt, dass sich da eine Stelle sagt, rentiert sich nicht für zugemacht. Selbst an solchen Phänomenen kann man auch erkennen, dass es selbstverständlich auch im Kapitalismus dort ein Bewusstsein davon gibt, dass die in Einsetzung von Geldvermehrung bei privaten Unternehmen und gesellschaftlicher Bedarfsdeckung lauter Gegensätze produziert zwischen dem gesellschaftlichen Bedarf, den es gibt und der nicht befriedigt wird, und zwar Notwendigkeiten. Und umgekehrt einer Überproduktion von Sachen, die zwar durchaus Verwendung finden könnten, aber weil sie nur gegen Geld rausgerückt wird, schlicht und einfach vergangen werden. Und das sind Phänomene, an denen man sieht, dass Geld eben nicht ein Vermittlungsinstrument ist, ein Durchlauferhitzer, um die Ware von A nach B zu bringen. Wäre es das, dann wäre überhaupt nicht einzusehen, warum es dann unbefriedigten Bedarf geben sollte. Wäre es das, wäre überhaupt nicht abzusehen, wieso es die Produktion von Produkten geben soll, die keiner kaufen kann. Sondern es ist tatsächlich die Behauptung, es ist umgekehrt. Vom Standpunkt dessen, dass der eigentliche Reichtum der Gesellschaft Geld ist, kommen nützliche Güter nur auf die Welt und ist auch die Art ihrer Produktion so organisiert, damit aus und mit ihnen möglichst viel Geld gemacht werden kann. Und das ist nicht ein Fehler der damit befassten Agenten, sondern das ist ein sich durchgesetzt habender Produktionszweck, der dann auch von der politischen Gewalt so eingerichtet wird, als Privateigentum, als Marktwirtschaft und als solcher dann auch am Laufen gehalten wird. Und übrigens kann man auch an der Staatstätigkeit sehen, dass es ziemlich viel Aufwand kostet, so eine Produktionsweise am Laufen zu halten. Die ganzen Schäden und negativen Auswirkungen, die das auf die Arbeitenden hat, die finden sich ja spiegelbildlich wieder in einem Riesenapparat namens Sozialstaat, wo die Leute erst in die Situation gebracht werden, per Eigentumsrecht, dass sie nur so an Geld reinkommen, dass sie einen Anwender finden. Und dann brauchst du eine Arbeitslosenversicherung, damit die Leute auch dann ein Geld haben, wenn sie nicht beschäftigt werden. Was für ein Umstand. Schon wieder hat es damit zu tun, das liegt doch nicht daran, dass es das Zeug nicht gibt, mit dem man die Leute übers Wasser halten könnte. Das fehlt doch nicht. Sondern die Unternehmen haben das Recht, an Menschen nur so lange was zu zahlen, wie er arbeitet. Und wenn nicht mehr arbeitet, kriegt er halt nichts mehr. Kommt der Staat daher und sagt, ja, wenn man das so macht, dann verhungern die platt und hinterher, wenn die Kapitalisten sie wieder brauchen, gibt sie nicht. Also machen wir eine Versicherung, die über Wasser hält, für die Gelegenheit, dass sie wieder verwendet werden. Sie zu der Frage noch was sagen?
Nee, führen Sie das kurz zu Ende. Ich habe eine andere Frage.
Ach so. Ich habe die Frage, die zweite Frage sozusagen, ich weiß nicht, bist du jetzt mal zufrieden, oder?
Ja, ja, da bin ich ja auch. Die zweite Frage.
Oder zu der zweiten Frage. Zu der zweiten Frage noch was sagen. Klar, es gibt jede Menge Tätigkeiten im Kapitalismus, die nicht unter das fallen, was ich versucht habe, als produktive Arbeit zu kennzeichnen. Es ist aber auch nicht so ganz schwer, wenn man sich diese jeweiligen Tätigkeiten mal anschaut, zu ermitteln, in welchem praktischen Verhältnis sie zum Kapitalverhältnis stehen. Also wenn man mal dieses Beispiel von dem nimmt, was du sagst, Lehrtätigkeit. Es ist seit etwas über 100 Jahren im Kapitalismus durchgesetzt, die Auffassung, dass die Menschheit was lernen muss, dass sie bestimmte Grundfähigkeiten allgemeiner Art brauchen, um in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, und dass sie auch allerlei Sonderfähigkeiten und Kompetenzen benötigt, um in der modernen Arbeitswelt zurechtzukommen. Und das ist überhaupt etwas gibt wie ein öffentliches, ich rede jetzt erstmal vom öffentlichen Ausbildungswesen, dass es überhaupt so etwas gibt wie ein öffentliches Ausbildungswesen, das ist ja auch schon in gewisser Weise ein ziemliches Armutszeugnis an die Adresse der sogenannten Arbeitgeber. Für die wäre die Heranbildung der Leute als Mittel ihrer Reichtumsproduktion eine zusätzliche Kost, von der sie noch nicht mal sicher sind, dass sie nur ihnen zugutekommt. Deswegen machen sie das entweder gar nicht oder nur so sehr bedingt. Also braucht es eine Staatsgewalt, die sagt, damit diese Gesellschaft funktioniert im wirklich im weitesten Sinne, damit die Leute ihr Leben geregelt kriegen, damit sie mit den Umständen und Sachverhalten umgehen können, mit denen sie konfrontiert sind. Im gesellschaftlichen Leben wie im Arbeitsleben müssen die sich ein wenig auskennen. Auf der Welt wird das organisiert die politische Gewalt als Dienstleistung daran, dass dann tatsächlich die Leute in der Lage sind, jedenfalls im Schnitt und halbwegs, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind, sich auf eigene Faust auf den Arbeitsmarkt zu begeben und sich dort eine Anstellung zu suchen. Das heißt natürlich auch, und das ist doch vollkommen recht, dass die Tätigkeit, die da verrichtet wird, erstmal den Prinzipien so nicht gehorcht, die ich gesagt habe. Eine andere Sache ist, sondern die haben halt schlicht und einfach einen anderen Zweck hat. Die hat nicht den Zweck, ihrem Organisator einen Überschuss an Geld herbeizuwirtschaften, wird ja auch nichts verkauft und nichts zum Verkauf produziert, sondern die hat tatsächlich den Zweck, wenn man so will, elementare Zulieferdienste zu leisten dafür, dass diese Art des Produzierens und Lebens überhaupt funktioniert. Und dafür ist es in der Tat nötig, eine ganze Reihe von Abteilungen in dieser Gesellschaft so zu organisieren, dass es bei denen in der Tat erstmal so nicht um Profit geht. Inzwischen weiß man ja, dass es immer mehr Abteilungen dessen, was früher Sozialstaat hieß, gibt, wo der Staat inzwischen selber sagt, das kann man auch als Profitquelle organisieren, Krankenhäuser zum Beispiel. Und die Widersprüche, die sowas dann an sich hat, die kann man dann an den Resultaten studieren. Das lasse ich jetzt erstmal weg. Also es ist nicht behauptet, sollte von mir nicht behauptet sein, dass alle Tätigkeiten, alle Berufe, die es in dieser Gesellschaft gibt, sozusagen von dem Zweck regiert werden, dass der Organisator dieser Tätigkeiten damit einen Überschuss produziert. Ich wollte sagen, das ist der maßgebliche Zweck der materiellen Produktion und aller Notwendigkeiten, die sich aus ihr ergeben, also Transport und so weiter. Und ein anderes Thema, das bin ich ja noch gar nicht gekommen, ein anderes Thema wäre, und was ist in Ergänzung als Zuarbeit dafür? die staatlich organisiert sind und von daher ist es eben dann nicht den Zweck haben, selber aus Geld mehr Geld zu machen, sondern tatsächlich das nützliche Resultat zu produzieren, was da rauskommen soll, eine ausgebildete Jugend im weitesten Sinne. Das andere ist, wenn der Staat seine Tätigkeiten organisiert, Verwaltungstätigkeiten, Aufsichtstätigkeiten, Polizei und was es so alles braucht in einer Eigentumsgesellschaft, dann orientiert er sich in der Bezahlung der Leute schon schwer an den Maßstäben, die das Kapital ihm vorgibt. Da könnten uns alle Leute, die an der Universität arbeiten, ein Lied von singen, dass wenn eine politische Gewalt sich auf den Standpunkt stellt, das Lohnniveau im Land muss runter, damit wir wettbewerbsfähiger werden, auch die akademischen Berufe von diesem Standpunkt nicht unbedingt verschont bleiben. Wenn es da mehr Angebote gibt, dann kann man die Leute auch für billiger auch in akademischen Berufen arbeiten lassen. Also da ist es eigentlich gerade die moderne Arbeitswelt, sobald sie vom Staat her organisiert wird, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie der Staat selber sich auf den Standpunkt stellt, er muss nicht unbedingt privilegierte Bezahlungsformen beibehalten, wenn in der ganzen übrigen Gesellschaft die Tendenz der Einkommen eigentlich eher nach unten geht. Das hat vielleicht nicht unbedingt mit deiner Frage was zu tun, aber vielleicht das ist mal. Mach das mal dein.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz praktische Frage, die ganz kurz auch zu beantworten. Mir hat sich beim Zuhören das Bild vermittelt des unfreien, passiven Arbeiters oder Arbeitnehmers als Objekt, das sich irgendwie fast in eine Opferhaltung begibt oder als Opfer. Das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Und jetzt die konkrete Frage: Wir wissen doch, dass Unternehmen, ich spreche nicht von der Wirtschaft, sondern ganz konkret, Unternehmen, vieles Unternehmen, also eher hier von Unternehmen und auch die beiden Stellen, um wirklich intrinsisch motivierte Arbeitnehmer zu bekommen, also die von sich aus heraus einen Beitrag leisten wollen und die Unternehmen wissen auch, dass sie es tun müssen, weil die qualifizierte Jugend oder auch die geburtenschwachen Jahrgänge sie dazu zwingen. Könnte es sein, dass dadurch eine Machtverschiebung sich vollzieht? Weil ich glaube nicht, dass der Arbeitnehmer so machtlos ist, wie ich das aus Ihren Ausführungen entnommen habe. Könnte es da zu einer Machtverschiebung kommen? Und was würde die bewirken, möglicherweise?
Also, mal ein Fall zum Einstieg. Meiner Auffassung nach ist intrinsische Motivation ein Pleonasmus.
Ja, es gibt keine andere, Sie haben ja recht, entweder bin ich motiviert.
Aber es ist ein sehr bezeichnender Pleonasmus.
Sag mal, was das ist.
Das ist ein Pleonasmus ist ein weißer Schimmel, wo das Adjektiv den gleichen Inhalt hat wie das Wort, sodass es eine nähere Bestimmung sein soll. Ein Adjektiv ist eine nähere Bestimmung eines Substantivs und wenn die nähere Bestimmung des Substantivs der gleiche Inhalt ist wie der Substantiv, dann ist das ein Pleonasmus.
Aber jetzt geht es nicht mit dem
Symbol. Nein, sondern Klammer zu, das war jetzt
ja,
nicht
ja, Nein,
ich habe die Frage schon verstanden und okay. Ich sage ja auch was dazu.
Das ist ja vielleicht auch eine Erfindung der Wirtschaft.
Es ging mir überhaupt nicht um die Behauptung, die habe ich meines Erachtens auch so nicht gesagt, aber wenn es so angekommen ist, muss man es trotzdem aus dem Weg räumen. Meine Behauptung war nicht, dass die Leute es sich leisten können, passiv zu sein. Die Ausfüllung eines Arbeitsplatzes ist eine ausgesprochen aktive und dass der Inhalt der Aktivität das sich einlassen und bewältigen von Arbeitssituationen ist, die einem von der anderen Seite vorgesetzt werden, heißt nicht, dass derjenige, der das dann macht, dann in irgendeiner Weise sich leisten könnte, passiv zu sein, ganz im Gegenteil. Es ist eine ganz besonders anstrengende Art und Weise zu arbeiten, wenn man seine Konzentration und seinen Arbeitswillen auch übrigens immer auf Tätigkeiten richten muss, von denen man sagt, die strengen mich an, deren Zeitrhythmus, deren Inhalt, deren Dauer ergeben sich nicht aus meinem Bedarf und meinen Notwendigkeiten. Und das, was ich dafür kriege, ist auch eigentlich immer relativ nur sehr bedingt zufriedenstellend. Erstens. Zweitens. Wenn die Unternehmen dann also hergehen und sagen, wir machen eine Sonderveranstaltung, und die Sonderveranstaltung besteht darin, dass wir die Leute motivieren, dann geben sie ja in gewisser Weise zu, dass die Ehr- und Sicherstellung von kontinuierlicher Leistungs- und Arbeitsbereitschaft, eine Zusatzveranstaltung zu der Arbeitsleistung ist, die abverlangt wird. Man könnte ja Leute auch dadurch motivieren, dass man ihnen einfach die Arbeit erleichtert. Man könnte ja Leute auch dadurch motivieren, dass man sich ein bisschen mehr in der Ausgestaltung des Inhalts und der Form des Ablaufs und der Bezahlung der Arbeit den Gesichtspunkt, den jeder, der damit Geld verdienen muss, hat, anbequem. Das findet ja gar nicht statt.
Ja doch, das sind die Unternehmen, wenn ich jetzt sage, sie ermöglichen es auch Männern, Elternzeit zu nehmen oder sie ermöglichen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit oder was auch immer.
Ja, Flexibilisierung ist doch kein Wunschprogramm eines Menschen, der arbeitet.
Doch, mir hat das geholfen während meiner Elternzeit.
Ja, natürlich. Das ist immer so, dass einem sowas hilft. Wenn man den Vergleichsmaßstab hat, die könnten es auch lassen. Das Sachen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind, in einem halbwegs vernünftig organisierten Arbeitsprozess überhaupt nichts, was man als Zugeständnis des Arbeitgebers bewerten müsste. Kommt hierzulande daher, das ist ja Wahnsinn, sogar Männer dürfen Elternzeit nehmen. Ja, wieso denn nicht?
Ja, aber wenn wir da noch nicht sind, wenn das nicht Common Sense ist, dann müssen wir uns dafür einsetzen. In anderen Bereichen ähnlich, sei es mit Umweltstandards, sei es im Recht der Frau oder so. Wenn wir da nicht sind, dann ist eine Verschiebung dahingehend, ja, vielleicht auch ein Zugewinn. Aber was ich meine, ist noch was anderes. Auf der Kapazität meine ich nicht, dass ich am Arbeitsplatz rumlungere, sondern dass ich aktive Wahlmöglichkeiten habe. Das meine ich nicht.
Wahlmöglichkeiten. Zwischen was denn?
Naja, gut, ich bin auch 800 Kilometer gereist, um in Münster arbeiten zu können. Also, ich sehe das nicht so negativ. Ist doch auch eine. Sie sehen das gar nicht als Freiheit, sondern als.
Das ist Freiheit. Und das ist Freiheit, und das meine ich gerade was ist eigentlich der Gehalt von Freiheit? Was ist dann der Gehalt von Freiheit? Ja, klar kann man sagen, und das ist ja im Übrigen auch eine Frage des jeweiligen Zustands des Arbeitsmarkts, da haben Sie ja auch darauf hingewiesen. Das wird schon so sein, dass wenn Unternehmen in bestimmten Sektoren der Beschäftigung Kräfte konkurrieren müssen, das gibt es ja immer mal wieder, das wird schon so sein, dass die dann aus ihrem Interesse am Gewinn dieser Leute da Angebote machen, die sie vorher nicht gemacht hätten. Nur was will man jetzt damit gesagt haben? Was will man jetzt damit gesagt haben? Erwirbt man sich, wenn das eine Arbeitsmarktfrage ist, wenn das die zufällige Frage ist, ist es Stand der Konkurrenz der Leute um Arbeitsplätze, die ja dann tatsächlich mal Situationen produzieren kann, wo die Konkurrenz so verläuft, dass es im Verhältnis weniger Angebot als Nachfrage gibt, weniger Nachfrage als Angebot gibt und deswegen die Leute tatsächlich, man da schau her, für die Sorte Beschäftigung, die sie kommen, mehr verlangen können oder sogar Eigeninteressen in die Organisation der Arbeit einbringen können. Und ich alles gar nicht bestreiten. Was ändert das denn an dem grundsätzlichen Verhältnis, auf das man sich da bezieht? Was ändert das denn an dem grundsätzlichen Verhältnis, dass man in dieser Situation eine abhängige Variable des Arbeitsmarkts ist, wo man es halt zufälligerweise gut getroffen hat? Wenn Sie schon das Argument geburtenschwacher Jahrgang benutzen, ach Gott, jetzt hat man das Glück gehabt, dass man zufällig zur gleichen Zeit 18 ist wie ganz wenig andere und wunderbar. Und jetzt kommen übermorgen wieder mehr Kinder auf die Welt, man sagt, oder die Unternehmen rationalisieren und schaffen bestimmte Posten wieder ab, weil sie die nicht mehr so lohnend finden. Also worauf ich raus wollte, war, dass diese Vorstellung für grundsätzlich irrig finde, dass man mit solchen Vorteilen, die es durchaus gibt, in irgendeiner Weise so etwas erwirbt wie einen Besitzstand. Ein Besitzstand in dem Sinne, dass man sagt, so, das ist jetzt ein Beschäftigungsverhältnis, auf das selbst sowas Großwurdes, das ist jetzt ein Beschäftigungsverhältnis, auf dessen nützliche Qualitäten für mich kann ich mich die nächsten 20 Jahre verlassen. Wenn man Argumente bringt, wie geburtenschwacher Jahrgang, wie, ja, es gibt in bestimmten Abteilungen der Produktion gibt es Engpässe, dann redet man über Konditionen der Konkurrenz um Arbeitsplätze. Dann redet man darüber, das ist ja auch nicht verkehrt, das ist natürlich in der Konkurrenz der Arbeitssuchenden um Arbeitsplätze schlechtere und von deren Standpunkt aus betrachtet schlechtere und bessere Bedingungen gibt. Das wollte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, um was wird da konkurriert und was sind die relativen Vorteile, die einem dann das halbwegs erträglich oder sogar machbar erscheinen lassen im Vergleich zu anderen, die in solche Situationen nicht kommen.
Was wäre ein wünschenswerter Zustand oder Mechanismus, wo Sie sagen, das wäre ein Paradigmenwechsel?
Das habe ich ja versucht zu sagen. Ich halte eine Umgangsweise mit der Tatsache, dass sämtliche Momente sowohl des Inhalts als auch der Bedingungen, als auch der Bezahlung der eigenen Tätigkeit abhängig sind von Entscheidungen von Leuten, denen es um Geldvermehrung dabei geht. Für keine verlässliche Existenzgrundlage für diejenigen, die da verwenden müssen. Ich finde, und das war das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite war, ich bin auch gegen eine Produktionsweise, die auf so fahrlässige Weise mit den gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit umgeht, die sie selbst entwickelt. Besser kann ich das nicht sagen. Und den Maßstab und den Gesichtspunkt der Kritik habe ich ja am Anfang gesagt. Wenn es schon so ist, dass es bei der Produktion um eine Sorte Organisation von Arbeitsteilung geht, bei der Maßstab der Arbeitsteilung das Zusammenfallen von zwei Sachen sind. Erstens, es kommen die Sachen raus, die Leute brauchen, und zweitens, das, was sie dafür tun müssen, steht nicht im Widerspruch zum Resultat. Es ist ein Widersinn. Arbeit zur Anstrengung für Leute zu machen, die gleichzeitig die Nutznießer dieser Tätigkeit sein sollen. Statt zu sagen, es wird so viel und so lange und nur so weit gearbeitet, wie das tatsächlich rauskommt, was man aus der Arbeit haben will. Dazu kommt man aber nicht herum, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, was soll denn überhaupt produziert werden. Und sonst kriegt man die Situation, die Sie ja eigentlich auch geschildert haben. Man hat eine Hierarchie von Angeboten, besseren und schlechteren des Unternehmens. Man hat einen Arbeitsmarkt, wo die Leute drum konkurrieren, möglichst auf die besseren Posten zu kommen und nicht in die schlechteren. Und man hat eine Verteilung der Arbeitskräfte auf die Arbeitsplätze, je nachdem, wie Sie es schaffen, mit den Angeboten des Kapitals so zurechtzukommen, dass Sie da was finden. Das finde ich nach beiden Seiten, sowohl nach der Seite der Anwendung der Arbeit als auch nach der Seite Ihres Resultats, keine vernünftige Umgangsweise mit dieser Tätigkeit. Ansonsten, klar, muss einmal besser und mal schlechter gehen, das muss schon so sein. Mir fällt einfach, wenn man die Arbeitswelt in unserer Gesellschaft betrachtet, einfach immer wieder auf, dass es einfach die übliche Umgangsweise mit den Erfahrungen, die man mit den Arbeitgebern macht, ist, aus allen Wolken zu fallen, wenn man sich auf etwas nicht mehr verlassen kann, von dem man gestern noch gemeint hat, man könnte sich darauf verlassen. Als Schlecker pleite gemacht hat. Ne? Es ist eine Sache, wenn die Belegschaften sich dann hinstellen und sagen, das könnt ihr doch mit uns nicht machen. Haben Sie meine volle Unterstützung. Es ist aber eine andere Sache, wenn man das in einem Tonfall und einem Gestus der Empörung sagt, die bei einem die Vermutung aufkommen lassen, ja anscheinend hat da der gute Glaube vorgeherrscht, dass wenn man fleißig ist, bescheiden, gute Arbeit macht, sich an alles hält, was der Arbeitgeber einem serviert, dann kann einem eigentlich im Prinzip nichts passieren. Und dann stellt man fest, man wird plötzlich vor die Situation gestellt, dass der Lebensunterhalt eingestrichen wird. Und dann gibt es dann sogar Argumente wie, aber wir haben doch immer alles zur Zufriedenheit erledigt, an uns liegt es doch nicht. Muss man sagen, natürlich liegt es nicht an euch, wie denn auch. Die Arbeitnehmer entscheiden auch nicht darüber, wie und was und wie lange und wofür produziert wird. Natürlich liegt es an der Überakkumulation im Niedrigpreishandelssektor, dass da so eine Kette die Stecker kaputt geht. Und das liegt nun wiederum daran, dass die Lohneinkommen in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren nicht so besonders gestiegen sind und immer mehr Kapital in diese Sphäre hinein investiert worden ist und das absehbar ist, dass irgendeine Firma dann noch zumacht. So. Und dazu sagen, dafür können wir nichts. Das hat sowas, sowas, objektiv ist es natürlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit, aber dem liegt ein ganz fundamentaler Irrtum zugrunde. Und dieser ganz fundamentale Irrtum liegt zugrunde, dass man es in irgendeiner Weise als Arbeitnehmer, wenn man immer alles zur Zufriedenheit des Arbeitgebers erledigt, in irgendeiner Form etwas in der Hand hätte, sicherzustellen, dass man dieses Lebensmittel behält. Gegen, muss man wirklich mal sagen, gegen jede Erfahrung, die die Leute in den letzten 20, 30 Jahren mit dieser Welt gemacht haben. Und das soll kein Einwand gegen ihren Gedanken sein, es gibt doch auch mal für den einen oder anderen bessere Zeiten, ja, will ich gar nicht bestreiten. Ich will nur sagen, daran ändert das gar nichts. Gibt es noch Diskussionsbedarf? Ich will vielleicht den letzten Punkt nochmal illustrieren an dieser seltsamen gesellschaftlichen Figur des Arbeitslosen. Und dazu noch ein paar Überlegungen unterbreiten. Es ist ja bekannt, dass Kapitalwachstum
Investition einer größeren Warenmenge zu bezahlen und zu beschäftigen. Und die nützliche Wirkung, die das Kapital von dieser Aktivität hat, besteht darin, die bezahlte Lohnsumme auf eine größere Zahl von Waren zu verteilen, also den Lohnanteil pro Produkt zu senken. Diese Senkung des Lohnanteils an Produkt oder dieses BWL-mäßig heißt der Lohnstückkosten, ist ein Mittel, sich im Verhältnis zum Markt mit niedrigeren Kosten darzustellen und damit die Konkurrenten unterbieten zu können, auf diese Weise sich mit dem eigenen Produkt einen größeren Raum, einen größeren Umfang des Markts zu sichern. Die praktische Wirkung dieses Vorgangs, der ständigen Steigerung des Umfangs des Kapitals, das von einer bestimmten Quantum-Arbeiter-Bewegung gesetzt wird, das praktische Resultat ist eine relativ ständig wachsende Zahl von Leuten, die zwar Arbeit bräuchten, aber schlicht und einfach vom Kapital nicht gebraucht werden. Die also sich in der eigentümlichen Lage befinden, nichts anderes zu verkaufen zu haben als ihre Arbeitskraft und gleichzeitig das nicht zu können. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich an dieser Figur die Absurdität dieser Art zu produzieren, wenn man so will, so richtig nochmal schlagen, deutlich wird. Weil das, was das Kapital da macht, wenn es rationalisiert, wenn es den Aufwand für die Produktion des einzelnen Produkts senkt, mit besserer Technik, moderneren Maschinen, mehr Waren in gleicher Zeit herstellen, mehr Produkte in gleicher Zeit herstellen, dann müsste man ja eigentlich sagen, auch prima. Jetzt muss man weniger Aufwand treiben, um Autos zu produzieren, dann gibt es weniger zu tun, dann können mehr Leute ihre Zeit etwas besser verbringen, als sie immer in der Fabrik rumzuhängen. Genau diese Wirkung hat das im Kapitalismus nicht. Es gibt immer mehr freie Zeit, freie, von der Gesellschaft verfügbare Zeit. Aber diese freie Zeit ist für diejenigen, die sie haben, überhaupt kein Nutzen und nichts Schönes. Weil sie sind ja haben zwar ganz, ganz viel Freizeit, aber kein Geld, um in dieser Freizeit irgendetwas für sich Annehmendes zu machen. Und es gibt eine gesellschaftliche Antwort auf diese wachsende Zahl von Leuten ohne Arbeit, die heißt, was brauchen die? Die brauchen Arbeit. Da muss man erstmal ganz grundsätzlich sagen, so ein Quatsch, brauchen nicht Arbeit, die brauchen Geld. Das ist aber nicht einfach bloß eine dumme Ausdrucksweise, also ein gedanklicher Fehler, wenn man das mal so sagt, sondern ein tatsächliches praktisches Verhältnis. Weil es ist ja tatsächlich so, dass in einer Gesellschaft, wo es andere Quellen des Geldverdienens als die von Unternehmen geschaffen werden, schlicht und einfach nicht gibt, also die hat das Herankommen von Geld geknüpft ist daran, dass man einen Beschäftiger findet. Tatsächlich so, dass nur das Kapital dafür sorgen kann, dass Leute, die keine Arbeit haben, Arbeit bekommen und damit Geld. Und mit dieser Umkehrung, und das ist eigentlich der inzwischen erreichte Stand, der übrigens durch die Krise dann ja noch verschärft wird, der inzwischen erreichte Stand dieses Verhältnisses, der Grund dafür, warum die Leute arbeitslos werden. Die Art und Weise, wie das Kapital wächst, wird zugleich zum Hilfsmittel dafür erklärt, dass diese Wirkung eintritt. Das ist die Absurdität, die hier unterwegs ist. Wenn die Unternehmen immer mehr Leute entlassen, weil sie mit der
in der Art und Weise wachsen, dass sie immer mehr Kapital und immer relativ weniger Arbeit in Bewegung setzen, also die Arbeitslosen schaffen, dann sind haargenau die gleichen, die Arbeitslosen schaffen, außer sind dazu das Lösungsmittel dafür anzubieten, dass diese Wirkung beseitigt wird. Und das ist ein Mechanismus, sag ich mal, der, und auch das ist bekannt, auf eine Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlt: er drückt den Lohn. Man selber sieht sich in der Lage, sich für das Kapital brauchbarer zu machen, um vielleicht einen Arbeitsplatz zu bekommen, wenn man sich erstmal in diese Lage versetzt ist. Und zu diesem brauchbarer Machen gehört eben auch das Angebot, auch im Zweifelsfall billigere Arbeit, schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und so gibt es dann im Resultat des Wachstums von Reichtum auf der anderen Seite ein wachsender Niedriglohnsektor, wo dann so richtig nochmal schlagend zum Ausdruck kommt, dass der Ausschluss vom Reichtum nicht einfach nur das negative Verhältnis ist, das gehört jetzt dem Kapital und den Arbeitern nicht, sondern dass es das positive Verhältnis ist, gerade die Mittel, die die Arbeit in der Hand ihrer Anwender produziert, eröffnet denen die Freiheit, die Löhne so zu drücken, wie sie es für nötig und richtig halten. Da ist eigentlich gar kein großes Geheimnis mehr, dass es sich da um ein ökonomisches Machtverhältnis handelt. Eigentumslosigkeit als unmittelbarer Zwang, jede Arbeit anzunehmen. Und der Ausschluss von allen Mitteln des Produzierens als Macht, die gegen einen zur Anwendung gebracht wird, unter der man sich zu unterwerfen hat. Und das ist übrigens auch die Quelle einer Beschwerde, die ich am Anfang zitiert habe und die ich auch für verkehrt halte an der Stelle. Die Beschwerde nämlich an die Adresse der Kapitalisten, die würden sich bloß bereichern, statt Arbeitsplätze zu schaffen. Profitgier heißt das klassische Wort dafür. Und der Fehler an dieser Auffassung besteht darin, dass es zwar so ist, dass das Kapital die einzige Instanz ist, die Arbeitsplätze schafft, aber dass es deswegen noch lange nicht stimmt, dass es ein Interesse des Kapitals daran gäbe, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist bestenfalls eine Wirkung ihrer Berechnung, aber nicht ein gesellschaftlicher Zwang, dem sie in irgendeiner Weise unterliegen oder dem sie unterworfen werden. Das ist aber inzwischen eingerissen als, sagen wir mal so, allgemeine geistige Haltung gegenüber der Art und Weise, wie das Kapital wächst. Das einzige Lebensmittel, das es in dieser Gesellschaft überhaupt noch gibt, ist Kapitalwachstum. Wenn das Kapitalwachstum immer mehr Arbeitslose produziert, was braucht man dann? Noch mehr Kapitalwachstum? Und wie ist das nun zu haben? Ja, nur dadurch, dass die Arbeitnehmer dort, wo es nicht anders geht, bescheidener werden und sich neuen Arbeitskonditionen unterwerfen. Eingestiegen bin ich mit der Überlegung,
Gegensatz von Arm und Reich auf sich. Zeigen wollte ich, dass sich dieser Gegensatz von Arm und Reich auflöst, nicht in ein quantitatives Verteilungsverhältnis, sondern in ein Produktionsverhältnis. Dass der Witz am Geld nicht darin besteht, dass es Leute gibt, die ganz viel davon haben und andere, die ganz wenig. Das ist zwar auch eine Wirkung, aber nicht die entscheidende. Sondern dass der Witz an dieser Verteilung die Qualität des Reichtums in dieser Gesellschaft ist, seine Zweckbestimmung Kapital zu sein, also aus Geld mehr Geld zu machen. Und dass deswegen, weil das organisiert wird und vom Staat unterstützt und gefördert, deswegen auch diejenigen, die dann arbeiten müssen, in der Lage sich befinden, wie sie sich befinden. Es reicht also nicht, dass auch das jetzt kein neuer Gedanke, aber nochmal zum Unterstreichen, es reicht also nicht, sich darüber zu beschweren, dass die Verteilung immer so schlecht aussieht. Man muss schon sich überlegen, ob nicht überhaupt diese ganze Daseinsform des gesellschaftlichen Reichtums als Kapital eine Sache ist, die man abschaffen muss, wenn die Arbeiter tatsächlich ihre Arbeit so zum Einsatz bringen können, wie es ihnen selber nutzt. Das war so die Botschaft, die ich heute ein bisschen loswerden wollte. Und am Schluss nochmal, ich würde mich freuen, wenn es jemand auch dazu angeregt hat, vielleicht jetzt ein bisschen in dem Buch nachzulesen. In dem Buch kommt dann auch ein Kapitel über das Finanzkapital, also um die Frage, welche Rolle spielen dann die Banken bei diesem ganzen Geschäft, und auch ein Kapitel über die Globalisierung, also darüber, dass diese Konkurrenz des Kapitals und des Wachstums ja nicht bloß hierzulande stattfindet.